Wir hatten vor 2 Wochen nachgedacht über den Christen in der Not, in der Anfechtung. Und ich habe dazu Verse aus dem 1. Kapitel des Jakobusbriefs genommen. Ich denke, dass überhaupt dieses Kapitel besonders viel zu diesem Thema zu sagen hat. Ich möchte heute weitermachen an dieser Stelle und das Ganze noch einmal von anderen Seiten her beleuchten. Ich lese Jakobus 1, die Verse 5 bis 8 und das wird auch dann der Predigtext sein. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Amen. Liebe Geschwister, es ist noch nicht lange her, habt ihr sicher auch gelesen, dass unten in Schönheide ein LKW-Fahrer eine denkwürdige Fahrt unternommen hat. Er suchte die Autobahn und fand sich wieder im Wald, glaube ich, mitten in einem engen Weg, so fest stecken, dass er herausgezogen werden musste. Interessant fand ich die Ursache für dieses Malheur. Das stand ja auch in der Zeitung. Der hatte eins von diesen modernen elektronischen Navigationsgeräten mit so Satellitensteuerung, auf das er sich blindlings verlassen hat. Er hat leider nicht gemerkt, dass das Gerät mit veralteten Karten gefüttert war. Wer sich verfahren hat, der braucht einen guten Wegweiser. Wer den Weg nicht kennt, wer sich gar in unbekanntem, vielleicht schwierigem Gelände befindet, der sollte möglichst den Richtigen fragen und auf den Richtigen vertrauen. Auch in der Anfechtung. Also wenn ich mich mit meinem Leben und meinem Glauben gleichsam auf unwegsamem, schwierigem Gelände befinde, wenn ich nicht mehr weiß, worauf das alles hinauslaufen soll, wenn ich mich frage, wie es weitergehen soll, vielleicht sogar, wie ich das überhaupt alles aushalten kann, spätestens dann wird es Zeit, dass ich den Richtigen frage. Damit ich nicht auch noch in die völlig verkehrte Richtung laufe und dann erst wieder aus dem Schlamassel herausgezogen werden muss, so wie dieser LKW. Diesen Rat für alle Angefochtenen gibt auch Jakobus. Deshalb fährt er hier fort mit seinem Vers: Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Wir haben ja das letzte Mal über den Glauben in der Anfechtung nachgedacht. Wir haben gesehen, natürlich, keiner von uns sucht die Anfechtung. Das wäre ja auch seltsam genug. Aber wir haben auch gesehen, wie unser himmlischer Vater uns in seine Glaubensschule der Geduld hineinnimmt. Nicht um uns zu ärgern, zu quälen oder zu bestrafen, sondern damit unser Glaube sich bewährt, in Schwierigkeiten wächst und so stark bleibt, dass mein Heiland mich im Glauben durchbringen kann, bis ich schließlich bei ihm ankomme, in der himmlischen Heimat. Allerdings, solche bedenkenswerten Zusammenhänge erschließen sich mir nicht unmittelbar. Der Mensch, auch der Christenmensch, ist, wie er ist. Er macht sich oft lieber seine eigenen Gedanken, sorgt sich, grübelt, tut er es oft lieber, als dass er den fragt, der es eigentlich wissen müsste. Und so sagt Jakobus, bitte deinen Vater im Himmel um Weisheit, gerade in schwierigen Zeiten. Bitte ihn, dass er dich erkennen lässt, wie du das alles einzuordnen hast, was du gerade durchmachst. Bitte ihn, dass er dir zeigt, wie du damit in geistlicher Weise vom Wort Gottes her fertig werden kannst. Und bitte ihn auch, dass du lernst, ihm zu vertrauen. Weisheit, das ist eine besondere Weisheit. Diese Weisheit hier, die hat nichts mit Ausbildung zu tun, nichts mit natürlicher Klugheit, nichts mit der viel zitierten Schulweisheit. Diese Weisheit kannst du nicht in Kursen und nicht auf Schulbänken erlernen. Keine berufliche, auch keine kirchliche Fortbildung kann dir diese Weisheit garantieren. Sie ist nicht zuerst eine Lernweisheit, sie ist eine, wie könnte man sagen, Beziehungsweisheit. Sie ist eine Art von Weisheit, die es nur in der Beziehung zum lebendigen Gott gibt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. So schreibt der Salomo, ein wahrhaft weiser Mann, im ersten Kapitel seiner Sprüche, wo ja wirklich viele weise Worte drinstehen. Deshalb steht am Anfang dieser besonderen Weisheit immer ein Gebet. Herr, ich weiß den Weg nicht, aber du kennst ihn. Schenke mir Weisheit. Mit diesem Gebet trittst du in Beziehung zu dem, der dir allein echte Weisheit geben kann. Damit wir hier wirklich voller Zuversicht beten, darum fährt Jakobus fort, der, also Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Wer kleinere Kinder hat oder sich noch erinnern kann, der weiß, dass diese oft sehr neugierig sein können. Immerzu wollen sie etwas wissen. Mutter, Vater, warum wächst das Gras? Warum ist der Himmel so blau? Warum haben Hasen so lange Ohren? Wie kann ein Auto fahren? Und so weiter und so weiter. Manchmal können Kinder auch sehr tiefsinnige Fragen stellen. Etwa, wo wohnt Gott? Wo kommen wir hin, wenn wir einmal sterben müssen? Wohnt dort jetzt auch die Urgroßmutter? Kinder haben viele Fragen. Manchmal fast zu viele. So könnte man denken. Und spätestens, wenn das Kind die gleiche Frage zum 20. Mal stellt, wer von uns Erwachsenen hat da noch die gleiche Geduld wie beim ersten Mal und reagiert nicht deutlich, ja, genervt? In der Tat ist das wieder einmal einer der großen Unterschiede zwischen uns und Gott. Gott reagiert nicht genervt. Ständig, millionenfach, wird er von seinen Kindern überall auf der Welt gefragt, ja geradezu mit Fragen gelöchert. Manchmal sind es echte, tiefe, neue Fragen. Allzu oft aber sind es Dinge, die wir Christen eigentlich schon längst wissen müssen. Wir haben die Antworten nur vergessen. Wir haben uns vielleicht zu wenig damit beschäftigt. So oder so. Jedenfalls reagiert Gott nicht so wie wir Menschen, sondern er hat alle Zeit ein offenes Ohr. Er ist eben einer, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. Weil er so ist und schon immer so war, so kann schon König David lange Zeit vor Christi Geburt voller Zuversicht bitten. Psalm 25, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Ja, das könnte so ein Gebet um Weisheit sein, zum Beispiel. Wie sagt Jesus zu seinen Jüngern in der Bergpredigt, als er mit ihnen über das Gebet spricht, Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Die Bibel ist voller Ermutigung dazu, dass wir Gott um Wegweisung und Weisheit bitten. Wir sind ja manche Menschen sehr misstrauisch, dass sie wirklich von Gott Gutes erwarten könnten an dieser Stelle und hilfreich ist. Wir werden das gleich noch näher betrachten, wenn wir über die Frage des Zweifels nachdenken. In der Tat nützen solche Gebete nur, wenn ich meinem Herrn und seinem Wort vertraue. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119, auch wieder von David. Wer so zuversichtlich über Gottes Wort denkt, wie in diesem bekannten Psalmwort, der wird wirklich weiterkommen. In der Anfechtung gibt es nichts Besseres, als auf das Wort Gottes zu vertrauen. In der Anfechtung finde ich nirgendwo größere Weisheit als in der Bibel. Und daran, wie die Bibel gestaltet ist, daran sehen wir auch, wie freigebig unser Herr an dieser Stelle ist. Er gibt uns nicht bloß so ein paar Blätter beschrieben mit Weisheit, sondern ein ganzes dickes Buch, das Alte und Neue Testament, ein ganzes Buch voll göttlicher Weisheit. Und so kann Martin Luther, ich habe ihn ja das letzte Mal schon erwähnt, weil der viel über Anfechtung zu sagen weiß, ein erfahrener Seelsorger für angefochtene Christen, so kann er seinen bekannten Satz sagen, die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Ja, wenn alles drunter und drüber geht, dann lasst uns nicht schwankend und unsicher ins Gebet gehen. Wir wollen uns voller Vertrauen auf Gottes Wort stellen und glauben, dass hier unser Herr die nötige Weisheit für uns bereit hat. Und dann wird er uns freigebig und voller Liebe Verständnis geben, so dass wir selbst in der Christenanfechtung wieder Durchblick gewinnen können. Ich möchte hier auch wieder an das Gleiche erinnern wie beim letzten Mal. Lassen wir in diesen Fragen gerade unsere älteren Geschwister zu Wort kommen. Geschwister, die im Glauben alt geworden sind, die haben oft sehr tiefe Erfahrungen, wie Gott ihnen im rechten Augenblick, wo sie es vielleicht selbst nicht mehr gedacht hätten, doch die nötige Weisheit gegeben hat. Redet darüber, wir Jungen profitieren davon, von solchen Erfahrungen mit Gottes Weisheit. Leider, wie gesagt, hat nicht jeder diese Zuversicht. Deshalb macht uns Jakobus nicht nur Mut, bei Gott nach dem richtigen Weg zu fragen und ihm zu vertrauen, sondern er warnt andererseits auch vor dem Zweifel, und vor seinen Folgen, und so fährt er fort, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen. Hier mag nun mancher, auch mancher Christ, zunächst zurückschrecken. Was soll das? Erst machst du uns Mut, und jetzt würdest du von dir behaupten, du habest noch nie gezweifelt. Kann nur ein völlig zweifelsfreier Mensch erwarten, dass Gott seine Gebete erhört und ihm die nötige Weisheit, Wegweisung schenkt, gerade in Zeiten der Anfechtung. In der Tat ist in der Bibel Zweifel nicht gleich Zweifel, sondern kann sehr Verschiedenes bedeuten. Möchte für uns als Hilfe deshalb einmal drei Arten von Zweifel unterscheiden und gleich sagen, die ersten beiden, die meint Jakobus hier nicht. Da kann zum ersten der Zweifel selbst die Anfechtung sein, die mich gerade als gläubigen Menschen plagt. Nochmal ein Psalmwort von David aus dem 13. Psalm. Da betet der Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbergst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Die Bibel ist voll von Gebeten gläubiger Menschen, die durch schwere Zeiten gehen und die auf einmal nicht mehr recht glauben können, dass Gott auf ihrer Seite steht, die nichts mehr von Gottes Liebe spüren und die sich voller Zweifel sagen, Gottes Wort, ja, das ist voller wunderbarer Verheißungen, habe ich alles gelernt, kenne ich. Es mag für viele Menschen gelten, aber für mich, kann ich das nicht mehr in Anspruch nehmen. Für mich, da ist Gott nicht so da, wie für die anderen. Fern von seiner Heimat in der babylonischen Gefangenschaft, da war das Volk Israel auch an so einem Tiefpunkt. Und die beten, Jesaja 49, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Aber was lässt Gott ihnen ausrichten? Wir lesen weiter bei Jesaja. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Ja, in der Anfechtung, da wird auch der größte Glaubensheld auf einmal kleinlaut und verzagt. Vielleicht sollte man sich bewusst machen, dass in der deutschen Sprache die Wörter Zweifel und verzweifelt miteinander verwandt sind. Ja, im Zweifel der Anfechtung, da kann auch ein erfahrener Christ in tiefste Verzweiflung stürzen. Große Gestalten aus der Geschichte der christlichen Kirche, auch Luther, aber auch viele andere, wissen darüber zu berichten, wie sie durch solche Zeiten der Dunkelheit gegangen sind. Liebe Schwester, lieber Bruder, bist du gerade angefochten durch solche Zweifel? Dann lass dir Mut machen. Bleibe beim Gebet und beim Wort Gottes. Und der Herr wird dir aus diesem Loch wieder heraushelfen. Ganz gewiss. Auch die zweite Art des Zweifels ist bei Jakobus nicht im Blick. Es gibt nämlich auch in der Bibel eine höchst positive Art von Zweifel. Ein Zweifel, den keiner, auch kein Christ, während seines Lebens je verlieren sollte. Ich meine jenen heilsamen Zweifel an mir selbst, an meinen Fähigkeiten, den Zweifel an meinen angeblich guten und frommen Werken, die ich vor Gott bringen kann, auf die ich vielleicht sogar noch stolz sein kann. Da sind wir auch wieder bei einem Wort Luthers vom letzten Mal. Die schlimmste Anfechtung ist keine Anfechtung. Wenn es mir allzu gut geht, dann werden sich meine Selbstgerechtigkeit und mein Stolz immer weiter aufblasen. Und mein Glauben, mein Vertrauen auf meinen himmlischen Vater immer weiter zur Seite drängen. Auch ein anderer Zweifel gehört in diese Art hinein. Der Zweifel an meinen selbstgemachten Bildern und Vorstellungen über Gott. Ja, so sind wir Menschen. Wir machen uns in unseren Herzen immer wieder irgendwelche Vorstellungen, Wünsche und Gedanken über Gott, wie er sein könnte oder sein müsste. Auch das gehört hierher. Ja, wehe dem, der hier denkt, er wisse schon alles über Gott. Er könnte nichts mehr dazulernen. Und er habe die Weisheit des Wortes Gottes bereits mit Löffeln gefressen. Hier kann es ein böses Erwachen geben. Deshalb wohl dem, der immer wieder diesen heilsamen Zweifel verspürt und der statt auf sich selbst lieber auf seinen Herrn und Heiland vertraut. Wie sagt schon Johannes der Täufer über Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes 3. Nein, lasst uns unseren Herrn immer wieder um Weisheit bitten, um die Weisheit, die mir mehr und mehr meine Illusionen über mich selbst raubt, die mich klar sehen lässt und auf ihn schauen lehrt. Etwas ganz anderes dagegen ist die dritte Art des Zweifels. Diese ist es, die Jakobus hier meint. Manche haben vielleicht im Geschichtsunterricht einen Satz gelernt, ich denke, also bin ich. Klingt gewichtig. Diesen denkwürdigen Satz, ich denke, also bin ich, äußerte vor über 400 Jahren der französische Philosoph René Descartes. Und vielleicht kam das auch im Geschichtsunterricht, dass dieser Satz zu einer Art Leitsatz des Zeitalters der Aufklärung wurde. Aufklärung nannte man das, wo man den Menschen darüber aufklären wollte in Europa, gebrauch endlich deinen Verstand. Das wollte uns die Herrschaft der menschlichen Vernunft bescheren. In der Zeit war auch die Französische Revolution. An dem Gemetzel kann man zum Beispiel ablesen, was dabei herausgekommen ist. Allerdings wird dieser Satz oft nicht richtig verstanden. Eigentlich wollte Descartes nämlich nicht sagen, ich denke, also bin ich, sondern er wollte sagen, ich zweifle, also bin ich. Und er meinte damit, ein wirklich vernünftiger Mensch, der allem auf den Grund geht, der kommt irgendwann darauf, dass er sagt, es gibt überhaupt keine letzten Gewissheiten. Wenn ich wirklich nachdenke, dann kann ich bei allem etwas finden, was ich irgendwie anzuzweifeln hätte. Das Einzige, was ich nicht anzweifeln kann, ist die Tatsache, hier stehe ich und ich bin gerade am Zweifeln. Eine höchst intelligente Schlussfolgerung. So möchte man meinen, zweifellos. Alles und jedes kritisch hinterfragen, nur das Glauben, was meinem Verstand einleuchtet und alles andere ist zweifelhaft. Das wurde zu einer Art Glaubensbekenntnis des modernen Menschen. Eigentlich ist es bis heute das Glaubensbekenntnis vieler Menschen. Naja, könnte man einwenden. Wenn man zurzeit manche öffentlichen Diskussionen betrachtet, möchte man meinen, etwas gesunder Zweifel hier und dort ist vielleicht nicht verkehrt. Wenn man etwa an die vollmundigen Versprechungen mancher Politiker denkt und dann seine Zweifel daran hat, ob die das auch wirklich einhalten. Oder wenn es schon ein paar Wochen her in der Diskussion um den rechten Schulunterricht eine wissenschaftliche Theorie vorgetragen wird, als sei sie der Weisheit letzter Schluss. Bei allen menschlichen Theorien, hier ging es um die Evolutionstheorie zur Entstehung des Lebens, bei allen menschlichen Theorien ist immer ein gesundes Maß an Zweifel angebracht. Höchst problematisch wird die Sache allerdings dort, wo sich dieser grundsätzliche Zweifel über Gott und sein Wort hermacht. Wenn man an seinen Zusagen zweifelt, gerade in der Anfechtung, wo man wirklich jede einzelne Verheißung brauchen kann, da wird es schwer. Das war ja schon im Paradies. Da schickte der Teufel eine Schlange zu den Menschen mit der Aufgabe, die soll Zweifel säen. Und was hat sie gefragt? Sollte Gott gesagt haben? Eva ließ sich von diesem Zweifel anstecken und dann auch ihr Mann. Die Folgen kennen wir alle. Wo ich Gottes Wort anzweifle, wo ich anzweifle, was in der Bibel für mich aufgeschrieben ist, da zweifle ich genau die Weisheit an, die er mir voller Freigebigkeit geben will. Gerade nachdenkliche, insbesondere gebildete Menschen erliegen dieser Art des Zweifels. Aber es gibt diesen Zweifel dennoch, nicht nur dort. Es gibt ihn bei Reichen wie bei Armen, Bei klugen wie bei einfältigen Leuten, höchst problematisch ist dieser Zweifel. Denn er ist der größte Feind des Glaubens. Ja, eigentlich ist er sogar das Gegenteil des Glaubens. Nun denkt der Jakobus hier nicht so grundsätzlich philosophisch nach über diesen Zweifel, sondern er überlegt, wie ist denn das? Wie wirkt sich das denn im Leben eines Menschen aus, der so zweifelt? Vor allem im Leben eines Menschen, der auch noch durch schwere Zeiten geht, durch Anfechtungen. Und er sagt, zuerst ist ein Mensch durch eine andauernde innere Zerrissenheit geplagt. Das ist wie so eine Woge im weiten, windgepeitschten Meer. Hin und her wird er getrieben, hat keinen Halt und keinen festen Boden unter den Füßen. Viele Menschen leben heutzutage so. Eine große Not. Die suchen für ihr Leben bald hier, bald dort nach Halt und Orientierung und finden beides nicht. Sie bleiben oft bei bester Gesundheit und großen Erfolgen manchmal von so einer seltsamen inneren Unruhe bestimmt. Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. So sagte schon der Prophet Jesaja, Jesaja 57. Ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen, so sagt es der Jakobus. Und wenn man das wörtlich übersetzt, müsste man sagen, ein Zweifler ist ein Mensch mit zwei Seelen. Ein Mensch mit zwei Seelen. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, sagte Dr. Faust. In der wohl berühmtesten deutschen Dichtung. Wir wissen, wie es ihm ergeht, der schließlich seine Seele dem Teufel verschrieben hatte. Nur der Goethe war bestimmt kein Christ. Aber im Faust zeigt er, wie er die innere Zerrissenheit eines ungläubigen Menschen gut verstanden hat. Wie heißt folgerichtig ein anderer berühmter Satz aus dem Faust, die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Ja, der Mensch, der immerzu zweifelt an Gott und an seinem Wort, der ist wirklich wie ein Mensch mit zwei Seelen. Wenn es ihm gut geht, dann kann er in maßloser Selbstüberschätzung sagen, also Gott, das brauche ich nicht, das ist etwas für die Schwachen, für die Alten. Und für die Kranken. Und wenn er in der Krise steckt, ja dann weiß er nicht, wo er wirklich einen Rat finden soll. Denn eines kann er nicht, sich ohne Zweifel einfach getrost auf das Wort Gottes verlassen. Kann einem solchen Menschen gar nicht geholfen werden, muss er in seinem Zweifel leben und schließlich voller Zweifel sterben. Die letzten Worte Goethes kennt er vielleicht. Mehr Licht, sagte der. War das so ein letzter verzweifelter Schrei nach Durchblick, nach Erleuchtung? Kein Mensch muss so leben und keiner so sterben. Wenn man allerdings hier herauskommen will aus dem Zweifel, dann ist es nicht mit billigen Seelentrostpflastern getan. Ja, beruhige dich, du kannst vertrauen, das reicht nicht. Nein, da hilft nur eine Lebenswende um 180 Grad, eine echte Bekehrung. Da muss der Heilige Geist kommen und so einen Menschen seiner Schuld überführen. Wie sagt Jesus, überführen über die Sünde, dass sie nicht an mich, an Christus glauben. Johannes 16. Dieser tiefe, grundsätzliche Zweifel, das ist Unglauben. Und Unglauben ist Sünde. Das ist die Sünde, die einen Menschen von Gott trennt. Aber auch ein Zweifler wird von Gott angenommen, wenn er seine Sünde vor Gott bekennt. Auch für ihn gibt es Hoffnung. So wie für jeden anderen Menschen, der zu Gott kommt und um Vergebung bittet. Vielleicht ist es bei so einem Menschen gerade die Not, die Anfechtung. Wenn er irgendwann merkt, ich bin mit meinem Latein am Ende Und jetzt will ich doch nochmal zu Gott gehen und ihm sagen, Herr, vergib mir meinen Zweifel und schenk mir Glauben, schenk mir Vertrauen auf dich. Hören wir dieser Botschaft recht. Und wenn wir selbst gläubig sind, ja, dann haben wir wirklich viel Grund, dass wir diese Botschaft an unsere zweifelnden Zeitgenossen von heute weitergeben. Deswegen möchte ich auch nicht mit dem Zweifel, sondern ich möchte voller Zuversicht schließen. Bist du in Not? Bist du in Anfechtung? Weißt du nicht mehr weiter? Dann sieh zu, dass du dir nicht falsch raten lässt, sondern frage den Richtigen um Rat. Bitte den Herrn um Weisheit. Such die Weisheit in seinem Wort. Frag ihn ruhig, immer wieder. Er wird dir geduldig antworten. Habe keine Angst vor berechtigten Zweifeln an dir selbst und an menschlichen Ideen, Worten und Gedanken, aber zweifle nie an Gottes Güte. Zweifle nie an Gottes Wort. Dann wirst du auch in der größten Anfechtung wieder Halt finden. Dann bist du nicht so wie diese windgetriebene Meereswoge. Dann bist du eher so wie das kleine Bäumchen, das aber auch im größten Sturm nicht ausgerissen wird, weil es tiefe Wurzeln hat. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns wirklich viel Grund gibst, unser ganzes Vertrauen auf dich zu setzen. Herr, vergib uns, wo wir deine Güte und Barmherzigkeit anzweifeln. Hilf uns, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern allein auf dich und auf dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du uns Mut machst, dass wir immer wieder zu dir kommen, dass wir dich fragen. Gib uns hier Ausdauer im Gebet, dass wir dich um Wegweisung fragen für unser Leben. Aber wir bitten dich aber auch für diejenigen Menschen, die den Zweifel zu ihrem Lebensprogramm gemacht haben, die auf ihren Verstand oder auf sonst etwas vertrauen, aber nicht auf dein Wort. Ihnen hilf doch zur Umkehr, dass sie dich finden und dass sie lernen, dir zu vertrauen. Ja, du weißt, an wen wir da vielleicht denken, auch in unserem eigenen Familien- oder Bekanntenkreis. Wir bitten dich hier auch um Weisheit, wie wir mit solchen Zweiflern recht reden können. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich auch heute ganz besonders für alle angefochtenen Geschwister. Herr, du weißt, dass auch in unseren Gemeinden mancher Schweres durchmacht. Auch so Schweres, dass er manchmal schier im Verzweifeln ist. Wir wollen dich bitten, dass du gerade bei diesen Geschwistern ihr Vertrauen stärkst, ihnen Mut machst, dass du wirklich auf ihrer Seite stehst. Stärke du ihren Glauben auf dein Wort. Herr, was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.